Meine Sporttracks.
Vielleicht mehrere haben sich gefragt, das war gespritzten Apfelsaft. Und damit niemand irgendwie ins Wanken kommt, heute habe ich mein Cola in einer Dose. Aber nach der Wanderung gestern, es war dringend erforderlich, was zu trinken. Ich konnte kaum reden, ohne dauernd ein bisschen zuvor. Ein Bruder hat mir geraten, wenn ich wirklich was trinken will, hier da vorne, dann Wodka ist viel geeigneter. Was ausschaut wie Wasser. Aber das würde man auch gleich erkennen, denn wenn ich mir ein Glas Wasser nehme, und nein, ich würde nicht sowas tun. Matthäus Kapitel 23. Oder nein, Entschuldigung. Offenbarung 6 lesen wir zuerst. Hier dringen wir vor in den nächsten rhetorischen Abschnitt. Und weil es so lang und reichhaltig ist, Kapitel 19, Vers 1 bis 25, Vers 45, werden wir nicht die Zeit nehmen, dieses Mal den Abschnitt zu überblicken, sondern wir werden direkt zu der Predigt am Ende gehen. Offenbarung 6. Und ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen, wie mit der Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und sieh ein weißes Pferd, und der drauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, und er zog aus siegend und um zu siegen. Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der drauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und sieh ein schwarzes Pferd, und der drauf saß, hatte ein Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Dinar und drei Maß Gerste für einen Dinar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der drauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurden Macht gegeben, über einen vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod durch den wilden Tieren der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Matthäus Kapitel 23. Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegesgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen, wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen, flieht, Vers 21, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht sein wird. Und dann ist die Rede, nach diesem Bedrängnis, Vers 29, wird Sonne und Mond verfinstert werden, und dann, Vers 30, wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen, und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes, und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Soweit. Als Jesus aus dem Tempel hinaustrat und ging vom Tempel weg das letzte Mal, befanden sich die Tempelgebäude in dem letzten Bauabschnitt. Sie waren über Jahrzehnte wiederhergestellt, wurden dann fertiggestellt, ich glaube 67 nach Christus, endgültig fertiggestellt, standen so für 3 Jahre, bis der Tempel zerstört wurde. Die Steine des Tempels, auf die 4 der Jünger den Herrn hinweisen in einem anderen Evangeliumsbericht, waren bis zu einer Größe von 12 mal 4 mal 4 Meter und wogen circa 100 Tonnen. Manche dieser Steine, gewaltige Steine. Die ganze Geschichte dieses Weggangs vom Tempel erinnert mich an Hesekiel Kapitel 11, Vers 23, wo wir lesen, dass die Herrlichkeit des Herrn aufstieg mitten aus der Stadt hinweg und stellte sich auf den Berg, der im Osten der Stadt ist, der Ölberg. Gott, der den Tempel bewohnte, verlässt den Tempel zum letzten Mal. Er sagt nicht mehr, wie früher in diesem selben rhetorischen Abschnitt, mein Vaters Haus. Er redet jetzt von euer Haus. Euer Haus ist euch überlassen. Euer Haus ist euch öde gelassen. Gott, die Herrlichkeit des Tempels, verlässt sie. Er verließ den Tempelberg, geht durch das östliche Tor über das Kidron-Tal zum Ölberg. Mit dem Sonnenuntergang hinter dem Tempel sehen die Jünger den Tempel im angehobenen Schattenriss, und vier Jünger kommen zu Jesus mit der Frage, wann wird diese Tempelzerstörung sein? Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Es ist vielleicht wichtig, eingangs etwas zu sagen über die Erwartungen dieser Jünger. Es geht aus dem Alten Testament, aus dem zeitgenössischen Schrifttum der Juden, auch aus den Äußerungen der Jünger in den Evangelien und der Apostelgeschichte hervor, dass sie eine ganze Reihe von Ereignissen erwarteten in Verbindung mit der Ankunft des Messias. Sie erwarteten einen Vorläufer, der vor Christus kommen wird, dann die Ankunft Christi selbst. Der würde den Tempel reinigen nach den Propheten, und das Volk würde eine furchtbare Zeit der Drangsal zu überstehen haben. Schließlich würde der Messias Krieg führen gegen die versammelten Nationen und Jerusalem erretten aus ihren Händen und die Stadt aufbauen zur Weltstadt. Bei seiner Ankunft kommt somit die Vollendung des Zeitalters, der Anbruch des messianischen Zeitalters von Frieden und Gerechtigkeit. Und wenn die Jünger zurückdachten, und wir müssten hier ein bisschen lesen, Kapitel 19 bis 23, um diese Dinge zu sehen, die mussten wirklich gemeint haben, jetzt steht er an der Schwelle von der Errichtung seines Reiches, denn der Täufer, der Vorläufer des Herrn, war erschienen. Jesus wird in diesem Zusammenhang anerkannt als Sohn Davids, wenn er einkehrt in die Stadt. Die Tempelreinigung, man könnte sagen, sie war gerade passiert, denn Jesus räumte auf in dem Tempelgelände. Die Fronten waren gezogen und Jesus hat ihre Federhandschuhe aufgehoben. Er hat den rechten Krieg in Kapitel 23 erklärt den Schriftgelehrten und Pharisäern. Nie hat er so frontal sie angegriffen als gerade hier in diesen Minuten, wenn der Herr verlässt den Tempel. Die Verwüstung Jerusalems ist hier angesagt, wie sie erwartet haben. Und Jesus macht diese unglaubliche Aussage, das nächste Mal die Bewohner von Jerusalems den Herrn sehen würde, dann würden sie singen, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Offenbar will der Psalmist mit dieser Äußerung sagen, das messianische Reich bricht an. Und so sie denken, meine Güte, der sagt es an, das nächste Mal, wo ihr mich seht, ist es soweit. Als sie seine Worte hörten, schlackerten sie mit den Ohrwasteln und stellten zwei Fragen. Zunächst sag uns, wann wird das sein? Die Zerstörung des Tempels, das heißt. Und die Doppelfrage, was ist das Zeichen deiner Ankunft, deiner Parousia und der Vollendung des Zeitalters? Die Ankunft, die Parousia, das ist ein Wort, das heißt zunächst die Ankunft einer Person, aber auch mehr sein Aufenthalt. Ein Wort benutzt vom König, wenn er besucht eine Stadt, seine Ankunft ist imposant und großartig und glorreich. Aber sein Besuch ist nicht nur seine Ankunft am Flughafen mit rotem Teppich und Bürgermeister zu Empfang da, sondern sein Aufenthalt ist in diesem Wort eingeschlossen. Und so die Frage lautet, was ist das Zeichen deiner Enthüllung und deines permanenten Aufenthalts als Messias? Was ist das Zeichen der Errichtung deines messianischen Friedenreichs? Die Jünger meinten hier ja nicht seine Wiederkunft. Sie haben immer noch nicht kapiert, trotz seiner Äußerungen, dass er sterben wird, dass er weggehen wird, bevor er wiederkommt. Aus alttestamentlicher Sicht sehen sie all diese Ereignisse, die, wie wir wissen, erstrecken sich über Jahrhunderte auf einem engen Raum zusammengefasst. In dieser Ölbergpredigt bekommen sie eine sorgfältige Antwort auf ihre Frage. In der Vollendung des Zeitalters, bis zum Vollendung des Zeitalters, muss einiges geschehen und es wird ein ganz deutliches Zeichen sein, dass seine Ankunft und der Abschluss dieses bösen Zeitalters, wo, wie wir vorgestern gesehen haben, das Gute und das Böse nebeneinander gedeiht, bis zur Ernte, bis dieses Zeitalter abgeschlossen ist. In Verse 4 bis 14 haben wir die Vorreiter vom Ende des Zeitalters, was Jesus bezeichnet als der Anfang der Wehen. Diese Verse genießen eine gewisse Erfüllung, so wie ich meine, in unserer Zeit, eine gewisse und wesentliche Erfüllung schon jetzt. Christen sind gewohnt, diese Verse als zukünftig zu betrachten. Aber das ist eigentlich, glaube ich, nicht stichhaltig, sie nur in der Zukunft zu verlegen. Dies sind Dinge, die vor dem Ende geschehen müssen. Ihre endgültige Erfüllung ist zwar zukünftig, aber sie genießen eine gewisse Erfüllung jetzt. Es ist wichtig, beide Seiten zu erkennen. Denn der Herr will uns hier ausdrücklich warnen vor der falschen Auslegung von katastrophalen Ereignissen, von dem Betrug von bösen Menschen und von dem Selbstbetrug, den Christen und Sektenmitglieder immer wieder erlebt haben, weil sie konfrontiert mit solchen Ereignissen behauptet haben, dass die Wiederkunft Jesu gleich davor steht. Christen und die in christlichen Sekten haben oft verkündigt, dass das Ende angebrochen war. Zum Beispiel, als ein großes Diktator strebte ein vereintes Europa an, meinten viele, den neuen römischen Kaiser zu sehen in Napoleon. Und sie verkündigten die Wiederkunft Christi als bevorstehendes Ereignis und sehr viel zusammenpasste. Stell dir vor, wie die Christen das ausgelegt haben, als Napoleon weigerte sich, die Krone sich krönen zu lassen vom Papst, sondern wo er selber die Krone an sich reißt und er krönt sich als erster und einziger Regent in Europa in eigener Gewalt. Dann waren die globale Umwälzung des Ersten Weltkrieges. Gruppen wie die Zeugen Jehovas und andere Gruppen meinten in diesem Ersten Weltkrieg und in der Konstellation der kriegsführenden Parteien das Ende zu sehen, und sie verkündigten die Wiederkunft Christi. Die Zeugen Jehovas blieben dabei. Sie behaupten, dass er kam 1919 nach Brooklyn, New York. Wenn man schaut von der Brooklyn Bridge, ob auf dem Wachturmhaus. Ich habe gedacht, naja, da ist das Ölberg, wo er zurückkommen sollte. Und dann kam ein großer Diktator in Rom und man hat ausgerätselt die ganze Nummer 666 und alles genau auf Mussolini umgelegt. Denn Mussolini hat ausdrücklich, du siehst seine ganze Wappenzeichen und alles, das war das wiederhergestellte Römische Reich. Eigentlich ist das größte seit dem Sündenfall selbst größte Katastrophe, wie aus kaiserlicher Rom Italien werden könnte. Aber weißt du, er meinte, er könnte das kaiserliche Rom irgendwie wiederherstellen. Und die Christen haben gemeint, jetzt kommt der Herr. In unserer Zeit, wegen populärer Bücher von verschiedenen christlichen Leitern und Theologen, brennt so sehr die Erwartung des Herrn. Manche meinten, dass der Wiederaufbau des jüdischen Staates in 48 war, das Hervortreiben der der Blätter des Feigenbaums, von dem die Rede hier ist in diesem Kapitel, und meinten, dass wir unbedingt in der letzten Generation leben und erwarteten die Wiederkunft des Herrn vor 1988. Was sie diese Dinge als handfeste, zeitlich einzuordnende Erlebnisse sehen, die zur Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft des Herrn gehören. Der Herr ist nicht gekommen vor 88. Dies muss geschehen, sagt Jesus, aber es ist noch nicht das Ende. Bitte nimm diese Worte zu Herzen. Diese Zeichen sind noch nicht das Ende. Im Gegenteil, Vers 8, dies ist aber der Anfang der Wehen. Manche Frauen können bezeugen, dass obwohl Wehen zum Prozess der Geburt gehören und sie gipfeln in der Geburt, sie können bestätigen, dass der Anfang der Wehen heißt nicht unbedingt, dass es Zeit ist, dass der Ehemann aufsteht aus dem Bett und alles zusammenräumt und schnell mit Blaulicht ins Kreissaal fährt. Manchmal ist es ganz lustig, diese Leute, die so schnell sehen in den Anfang der Wehen, die Geburt des Kindes, dann ruft man an am nächsten Tag und will wissen, ob es ein Bub oder Mädel ist. Und sie sind ziemlich in Verlegenheit. Na ja, was war das? Na ja, es war nicht das Wahre. Und dann kommt es heraus, dass sie getäuscht wurden und sind zu früh gefahren. Aber eines Tages werden diese Dinge, diese Worte, ihre endgültige Erfüllung finden. Ich möchte wieder betonen, dass diese Worte hier kennzeichnen unsere Zeit. Kriege, Kriegsgerüchte und all diese Dinge. Und all das, was ich im Moment gerade vorstellen werde, bezeichnet unsere Zeit. Aber wird wohl eine viel gravierende Erfüllung haben, kurz vor der Wiederkunft Christi. Die erste Geburtswehe, von der wir lesen, sind falsche Christus. Und das passt genau zusammen mit dem, was wir aus der Offenbarung gelesen haben. Der große Verführer auf dem weißen Pferd, der mit Bogen eine Waffe für den fairen Krieg reitet. Die ganzen Menschen bewundern ihn. Hier ist ein Ereignis, der einmal stattfinden wird in seiner ganzen Fülle, Tragweite, wenn die Gemeinde schon von dieser Erde entrückt worden ist, die Gemeinde weg, wie Paulus sagt, diese Zurückhaltende wird einmal aus dem Weg genommen. Das, was hindert den ungezügelten Ausbruch von Gesetzlosigkeit in unserer Welt, wir sind das Salz der Erde, die Gemeinde, der Dienst von dem Heiligen Geist in uns hält gewissermaßen die arge Entwicklungen zurück. Wenn die Gemeinde aus dem Weg genommen wird und somit der Heilige Geist, wird die Gesellschaft beginnen, sich aufzulösen. Menschen werden verzweifeln und viele Diener Satans werden die Gunst der Stunde ausnutzen. Ich bin der Christus. Ich kann euch von euren Problemen befreien. Und diese bedrohliche Entwicklung, die schon eingesetzt ist in unserer Gesellschaft, schon wird eines Tages gipfeln in der Offenbarung des Antichristen selbst. Er wird reden von Frieden und Sicherheit, schreibt Paulus. Aber er trägt den Bogen des Fernkampfs. An seine Ferse kommt der zweite Reiter. Wie Jesus sagt, Kriege und Kriegsgerüchte, das rote, feurige Pferd. Der trägt den Schwert des Nahkampfs. Die Offenbarung zeigt uns, wer in der Endzeit der eigentliche Kriegstreiber ist. Von dem Antichrist und seinem falschen Prophet kommen Dämonen hervor. Zitat, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Armageddon heißt. Auf die Verse des Krieges kommt ein dritter Reiter, Hungersnöte. Matthäus 24, 7. Stände die Unterernährten heute vor deiner Tür Schlange, reichte die Menschenschlange 30 Mal um die Erdkugel. Aber wenn diese Weltordnung zusammenbricht, endgültig, infolge des Kriegs, wird die Versorgung zusammenbrechen und ungeahnte, nie dagewesene Hungersnöte werden diese Welt heimsuchen. Vorahnungen hat man infolge des Krieges und Bürgerkrieges in Bosnien und Somalia und Sudan und andernorts gesehen. Die Verse des Krieges folgt Hungersnöte. Und mit Krieg und Hungersnot und die Abschwächung der Bevölkerung in allgemein kommt der vierte Reiter, der Tod. Und hinter ihm her die Hades. Dies ist keine bildliche Tod oder keine geistliche Tod. Dies ist Tod mit Hades auf seinen Fersen. Hier ist der wirkliche Tod. Und unterstrichen in der Offenbarung sind Seuchen. Krieg, Hungersnöte, abgeschwächte Menschheit, große Seuchen. Wir leben eigentlich in Europa in einer relativ seuchenfreien Zeit. Wunder, Medikamente und medizinische Fortschritte halten das Ganze in Schranken. Aber Millionen in anderen Erdteilen leiden heute an Malaria. Die alte und neue Krankheiten lauern auf uns. Es ist nur Hygiene und gute Versorgung und medizinische Versorgung, die das Ganze zurückhält. Ich habe einen Artikel gelesen in National Geographic, wo es zeigt, die Rattenbevölkerung auf unserem Erdkreis und wo überall heutzutage immer noch in Großteil der Welt Ratten immer noch die gleiche in ihren Flöhen die gleiche Krankheiten haben, die den Pest, der über Europa gewütet hat im Mittelalter, tragen. Es bedarf nur eine abgeschwächte Bevölkerung und alles geht wiederum von vorne los. Und Jesus aber bezeichnete diese Dinge als Anfang der Geburtswehen. Vielleicht ist es wirklich wichtig zu betonen, was ich gerade beschrieben habe, nochmals, ist eine Beschreibung von unserer Zeit. Aber es wird desto ärger, kurz vor der Wiederkunft Christi, wenn das Lamm die sieben Siegel von der Rolle löst. Fünfte Geburtswehe hier, von der die Rede ist, Vers 9 bis 14, ist Verfolgung. Und das ist das fünfte Siegel in der Offenbarung, die Märtyrer, von denen wir gelesen haben. Die Kirche Gottes wurde häufig verfolgt. Das Volk Gottes wurde öfters geläutert durch Verfolgung. Aber hier ist Verfolgung beschrieben von allen Seiten, gehasst in allen Nationen, wo das Christenvolk oder wo Gottes Volk in allgemein vogelfrei ist auf dem ganzen Erdkreis. Eine nie dagewesene Verfolgung, nie dagewesenem Ausmaß wird dann kommen. Und in diesem Rahmen, Vers 10 bis 13, der große Abfall. Drei Gründe für einen zukünftigen großen Abfall werden hier angeführt, Vers 10 bis 13. Zunächst die hohen Kosten, den Glauben an Gott zu bekennen, Vers 10. Und dann werden viele verleitet werden und einander überliefern und einander hassen. Sicherlich ein Grund für oberflächliche Bekenner von Gott und Christus, langsam fahnenflüchtig zu werden, denn bisher, wie viel kostet es jetzt, Gott zu bekennen? Meine Güte, wenn dein Kind erste Kommunion nicht macht, dann sagen alle, das arme Kind, das arme Kind. Wahnsinn. So, das arme Kind verzichtet auf ein schönes Kleidel und ein gewaltiges Mittagessen und aber sonst nichts in Wirklichkeit. Aber weißt du, es wird dann umgekehrt sein, wo die ganze Gesellschaft gegen langsam geben den Glauben an Gott wird. Zweiter Grund für den großen Abfall, der kommt, Vers 13, Verführung durch Zeichen und Wunder. Falsche Propheten werden aufstehen und viele verführen. Der Thessalonikerbrief, 2. Thessaloniker und die Offenbarung macht es deutlich, dass in der Zukunft falsche Propheten nicht nur durch schlaue Reden, sondern durch unwiderlegbare Zeichen und Wunder beglaubigt werden, ihre falsche Botschaft selbst unter Gottes Volk zu unterbreiten. Und das wird eine Zeit sein, sagt Paulus in 2. Thessaloniker 2, die einleitet die vollständige Offenbarung des Antichristen. Zeichen und Wunder als Verführungsmittel für die Leute, die die Wahrheit nicht geliebt haben. Seht ihr, eine Zeit kommt auf die Erde zu, wo Menschen gezwungen werden, entweder für Jesus Stellung zu nehmen oder dagegen. Du wirst, niemand wird auf den Zaun sitzen können. Entweder wird man die Wahrheit lieben und dafür bezahlen mit dem eigenen Blut, oder man wird eine gewaltige Alternative haben. Ein Mann, der sich selbst zu Gott proklamiert und seine ganzen Behauptungen werden mit sichtbaren Zeichen und Wunder, vielleicht der wissenschaftlichen Zeichen und Wunder und so weiter, beglaubigt. Dritter Grund für den großen Abfall ist die Gesetzlosigkeit und die Liebe, die dadurch erkaltet. Gesetzlosigkeit. Nicht nur, was wir heute erleben, irgendwie Gesetzlosigkeit, eine Zügellosigkeit in der Gesellschaft, sondern eine Willkür, eine willentliche Auflehnung direkt gegen Gottes Prinzipien und Maßstäben, gegen das Gesetz. Der Mensch wird immer kühner in seiner Religion. Was man früher in Finsternis tat, tut man heute schon im Licht. Und es wird immer, immer ärger, wenn die Kraft, die die Gesetzlosigkeit in Schranken hält, aus dem Weg genommen wird, wenn die Gemeinde entrückt wird von dieser Erde und der Heilige Geist eine etwas distanziertere Rolle spielt, dann wird es wirklich losgehen. Aber selbst der schlimmste Sturm hat Sturmwolke hat seine durchleuchtete Stellen, seine schöne Seite. Vers 14, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. In dieser Zeit, bezeichnet als Anfang der Wehen, in der, so ich meine, wir jetzt sind, wird das Evangelium verkündigt, bis jedes Volk, jede Siebschaft, jeder Stamm erreicht wird. Wir brauchen aber nicht zu meinen, dass Vers 14 erschöpft ist schon jetzt, denn dieses Evangeliumsverkündigung geht über die Entrückung der Gemeinde hinaus. Die Vollendung des Zeitalters ist nicht die Entrückung. Die Vollendung des Zeitalters ist die Einführung des messianischen Reiches am Ende einer siebenjährigen Drangsalzeit. Und bis dann verkündigen Gottes Volk in Jesu Auftrag und mit Jesu Beistand Matthäus 28, Vers 18 bis 20, bis ans Ende des Zeitalters. Gestern haben wir von Offenbarung Kapitel 14 gelesen. Vielleicht ist es gut, wiederum die Stelle anzuschauen. Offenbarung 14, Vers 6, am Ende der Zeit lesen wir: Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jede Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Selbst wenn du Jesu Namen nicht weißt Selbst wenn du nichts von der historischen Offenbarung Gottes in der judeo-christlichen Geschichte kennst, wenn du nur weißt, dass du dich selber nicht gemacht hast und diese Erde hat sich nicht selber generiert, dann fürchte dich, tu Buße und falle nieder vor dem Schöpfer selbst und du wirst gerettet werden. Eine Botschaft, die jeder Mensch auf diesem Planet selbst in Kindesjahren verstehen kann, egal mit welcher religiösen Prägung. Hier ist euer letzte Chance. Und Gott wie die Bäuerin im Frühherbst, Spätsommer, wo die Apfelbäume schon gepflückt sind und sie geht zum Baum und sie schüttelt die Zweige, auf dass die letzten Äpfel runterfallen und verwertet können in den Schnapsfass. Weißt du, Gott wird jeder Zweig zum letzten Mal einmal kräftig schütteln und nicht durch einen Armen mit einer komischen Aussprache, sondern durch Engel, einen gewaltigen Engel vom Himmel her, dessen Botschaft verstanden wird in jeder Wüste und jedem Urwald. Das bis ans Ende des Zeitalters. Früher lehrte ich, dass diese ganzen Ereignisse geschehen in den ersten 3,5 Jahren der großen Drangsalzeit. Und das ist irgendwie naheliegend, wenn man Matthäus 24 vergleicht mit Offenbarung 6, wo Offenbarung eindeutig diese Ereignisse zuordnet, die ersten 3,5 Jahre, so wie ich meine. Und auch weil man tendiert, irgendwie die Bibel chronologisch zu lesen. Man Vers 1 und Vers 1 folgt Vers 2, folgt Vers 3. Und die Entwicklungen von Vers 3 logischerweise folgen an die Entwicklung von Vers 2. Und man sieht das Ganze chronologisch. Aber Freunde, Prophetie ist selten geschrieben chronologisch. Prophetie ist oft geschrieben mit Schwerpunkten. Gott schreibt Prophetie wie die Weiberlei reden im Garten. Wirklich. Wie Menschen reden. Er schreibt Prophetie mit Themen, Schwerpunkte. Lass mich ein Beispiel geben. Ich betitel diese Rede oder dieses Gespräch am Stammtisch, der Peppi, der hat sich darin. Man sagt, hast gehört? Was? Ja, der Peppi, der hat sich darin. Na, stell dir vor, wie ist das geschehen? Ja, du, der ist weg von dem Waldfest gefahren um 3 in der Früh und weißt du, es ist ziemlich kurvenreich da zwischen Hindorf und Eugendorf und dabei 3 Eichen, hat einfach die Kurve nicht gekriegt. Der Peppi hat sich darin. Oh, und die Sabine, weißt du Sabine davon? Ja, oh meine Güte, Sabine. Sie waren verlobt und sie wollten nächstes Monat heiraten. Was wird Sabine und ihre 2 Kinder denken? Der Peppi hat sich darin. Aber beachte, wie oft habe ich gesagt, der Peppi hat sich darin? Ja. Und ich erzählte die Tatsache. Dann erzählte ich, weißt du, ist der Peppi war betrunken? Ja, ist der Papst katholisch? Ja, natürlich war der Peppi betrunken, deswegen hat er sich darin. Dann rede ich darüber, über seine familiäre Situation und ihre Pläne. Und alles um den Schwerpunkt, wie es dazu gekommen ist und welche Folgen es hat, dass Peppi sich darin tat. Für ihr, die vielleicht kommt von nördlich, der Weißwurstlinie, darin heißt, der hat, ist auf einen Baum gefahren mit seinem Motorrad. Und so ist die Ölbergpredigt geschrieben. Stellen eine Frage, die gleich bis zur Vollendung des Zeitalters reicht. Und Jesus erzählt Verse lang von einer Entwicklung, wo er sagt, pass auf, lasst euch nicht verführen. Das ist nicht das Ende. Das ist im Gegenteil der Anfang. Und dann erzählt er dann geht er zurück. Ganz zurück zu seinem gegenwärtigen Standpunkt und er redet über Entwicklung in der Christenheit und die weltweite Verkündigung des Evangeliums,
bis ans Ende.
Dann kommt er zurück und er redet von einem Zeichen, dass das Ende ankündigen würde. Natürlich vor dem Ende kündigt es das Ende an. Und er erzählt von dem Ereignis bis zur Wiederkunft Christi. Und er sagte, dieses Ereignis leitet die große Drangsal ein. Dann, in Vers 29 bis 31, erzählt er ein bisschen näher. Jetzt zuerst mit Teleskop und dann mit Mikroskop. Wie schaut es aus in dieser großen Drangsal bis ans Ende? Und dann Vers 32 bis 34. Wenn ihr diese Entwicklung seht, wenn ihr seht, dieses Zeichen, von dem ich rede, der Gräuel für der Verwüstung, dann sollst du wissen, dass alles wird geschehen zu deiner eigenen Lebzeit. Und so man sieht, Prophetien, man könnte das aus alttestamentlichen Büchern genauso oder vielleicht besser zeigen, und hätte ich mehr Zeit, dann hätte ich das ausführlicher tun können. Aber was ich sagen will, pass auf, wenn du die Bibel liest, dass du alles vielleicht ganz chronologisch einpressen willst in eine Schema. Denn einerseits ist es wirklich naheliegend, dass die Zukunft so ausschaut. Die Rede ist von einer Viertel der Menschheit, der umkommt. Das ist noch nicht geschehen, das ist zukünftig. Das gehört zu den sieben Siegeln, die der Herr löst von seinem Thron. Andererseits schaue ich um mich her und ich sehe nicht nur diese deutlichen Hinweise, sondern manche andere von der Offenbarung erfüllen sich langsam. Zum Beispiel ein Drittel der Meere und der Flüsse starben. Ja, lebensgefährlich, Fisch zu essen von vielen Flüssen heute, wenn es überhaupt Fische drinnen noch gibt. Und man braucht nur Adria-Urlaub zu nehmen vor ein paar Jahren, zu sehen, dass die Entwicklung bedrohlich wird, selbst für ganze Meere. Früher hat man gesagt, aus Werbung, dieses Fisch kommt vom Nordsee. Jetzt ist die Werbung, dieses Fisch kommt nicht von Nordsee, geschweige von Ostsee. Die Verbrennung von Menschen durch die Sonne. Wenn das wirklich stimmt, was man sagt, wegen globaler Wärmung und wegen dem Ozonloch und so weiter, dann werden wir das bald erleben. Zerstörung des Lebensraumes und der Atmosphäre wird angesagt. Die Offenbarung beschreibt unsere Zeit. Aber die Offenbarung wird in einer viel gravierender Art und Weise erfüllt während dieser letzten sieben Jahre vor der öffentlichen Ankunft unseres Herrn. Wieso ist das so? Ich meine, du sagst, der Fred verwirrt uns jetzt. Früher war es so, wir haben das so dargestellt, es war sieben Jahre Drangsal und es war falscher Christuskrieg, Hungersnot, Seuchen, Märtyrer, Tod, Evangelisation des Reiches, dann Gräuel der Verwüstung, dann geht es wirklich los. Gell? Meine, die Bibel war einfach und jetzt macht Fred es ganz schwierig. Er sagt uns, das Ganze geschieht schon jetzt. Aber beachte, was Gott tun will. Wieso ist es so? Warum führt der Herr Zeichen seiner Ankunft an, die unsere lange Zwischenzeit kennzeichnet, ohne zwangsläufig sein unmittelbares Kommen einzuleiten? Warum? Jesus sagt es ganz einfach, dies muss alles geschehen. Es muss so sein. Aber es ist noch nicht das Ende. Und das ist genau, was Daniel uns sagen will. Die Bibel vielleicht ein bisschen besser kennen, wissen von der Weichenstellung von diesen Prophezeiungen in Daniel, was Gottes messianische Programm für die Nationen und für Israel anlangt. Dass Daniel prophezeite 70 Wochenjahre Geschichte für die Juden, Geschichte, die zusammenhängt mit der endgültigen Wiederherstellung Jerusalems und ihr Tempel und alles dort. Der Wiederherstellung aller Dinge, um das den Begriff aus dem Dämon Petrus zu nehmen. 70 Jahre Heilsgeschichte hatte er erlebt als Israel in der babylonischen Gefangenschaft gelebt hat. Und als er das überlegt hat, als diese 70 Jahre zu Ende ging und Israel hatte sich nicht bekehrt, hatte nicht Buße getan. Was willst du tun, Gott, angesichts der Tatsache, dass du versprochen hast, Wiederherstellung, und sie haben nicht Buße getan? Und so er betet. Und Gott zeigt ihn, Gott wird Jerusalem mit Mühe und Not wiederherstellen lassen. Aber Jerusalem wird wiederum gänzlich zerstört, samt Tempel, und nicht nur das, das in Zusammenhang mit der Kreuzigung des Messias selbst. Dass der Messias weggetan wird und das Volk, das wird an die Tötung des Messias, wird auch die Stadt zerstören. Aber Daniel schreibt, dass noch eine Woche jüdische Geschichte bleibt unerfüllt. An dieser Woche, wenn wir die verschiedenen biblischen Bücher zusammennehmen, ist, was wir nennen, ist es die Zeit einer Bundesfrist zwischen Antichrist und dem jüdischen Volk. Eine zukünftige Zeit. Eine noch nicht angebrochene siebenjährige Frist. Und diese sieben Siegel werden diese Zeit besonders kennzeichnen. Aber sie bezeichnen unsere Zeit. Und Daniel sagt es voraus. Er sagt, zwischen der Zerstörung Jerusalems bis zum Ende wird festbeschlossene Kriege und Verwüstungen sein bis ans Ende. So der Herr sagt, in Anlehnung Daniel, es muss so sein. Es wird so sein. Es wird kein Frieden auf dieser Erde geben. Warum tut Gott das? Zweiter Grund. Erster Grund, es musste so sein. Das ist der prophetische Plan Gottes. Zweiter Grund, weil wir das goldene Zeitalter nicht vom Anbruch des Reiches Gottes suchen sollen. Wir sollen nicht erwarten das goldene Zeitalter jetzt. Wir wollen uns nicht auf verfluchten Erdboden uns häuslich einrichten, ehe der König kommt. Paulus beschreibt es auch unter dem gleichen Gesichtspunkt. Was schreibt er über die Geburtswehen? Römer 8, Vers 22, 23, die ganze zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sonnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Wir leben in einer Spannung. Die Erlösung ist noch nicht gekommen. Wir sind sozusagen in der ganzen Schöpfung, in unserer Gesellschaft und auch in uns selbst in Geburtswehen. Und diese Geburtswehen sind eine direkte Folge des Sündenfalls und ein bisschen näher zu uns von der Verwerfung Jesu Christi. Der Friedensfürst kam, angekündigt von den Engeln. Herrlichkeit Gottes in der Höhe, Frieden auf Erden. Den Menschen seines Wohlgefallens. Aber sie verwarfen den König. Und sie sangen, als er auf dem Esel in die Hauptstadt ritt, Herrlichkeit Gottes in der Höhe und Frieden im Himmel, nicht auf Erden. Sie verwarfen den Friedensfürsten, somit den Frieden. Warum Krieg? Warum Hungersnot? Warum Seuchen? Jakobus 4 sagt es deutlich. Warum? Jakobus 4, 1. Woher kommen Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Glieder streiten? Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen, ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts. 30% der Weltbevölkerung konsumiert mehr als 70% der Weltnahrung. Oder verwendet es als Katzenfutter oder Alkohol. Verschmutzung, Seuchen, Ozonloch, Waldsterben, Flüsse. Was will Gott damit sagen? Er will Folgendes sagen. Leute, seht ihr Hafer? Werdet ihr Hafer ernten? Seht ihr Eigennütz, Ausbeutung, dann erntet ihr sowas. Es ist ein unveränderliches Naturgesetz. Was ihr seht, das werdet ihr ernten. Und seit Eden will die Menschheit von Gott unabhängig sein. Er will sein eigener Gott sein. Er verehrt die Schöpfung statt den Schöpfer. Und er will Gott, laut Paulus, nicht in seiner Erkenntnis behalten. Was Gott anbetrifft, hat er keine Kenntnis, ist er Agnosis. Agnostiker. Aber Gott ist kein Tyrann. Er hätte uns einen kurzen Prozess machen können. Er hätte einfach diese Welt durch einen Hauch auflösen lassen können. Unser Planet vernichten. Aber der gütige Gott sieht es vor, uns vor Ungehorsam zu warnen. Und so haben wir Geburtswehen. Eine deutliche Warnung an die ungehorsame Menschheit, dass es so nicht weitergeht. Sieh, das, worüber viele Politiker jetzt streiten und Leute verschiedener Philosophien argumentieren heute, ist nichts anderes als eine Botschaft von Gott, Freunde, so geht es nicht weiter. Und das Problem ist nicht nur global, das Problem ist sehr lokal. Wie lebst du? Tust Buße. Diese Welt geht ihrem Ende zu, tut Buße und er plädiert mittlerweile, Vers 14, mit weltweiter Evangelisation. Er wird uns nicht bezwingen. Er lässt die Menschheit gehen und warnt vor dem der kommenden Ernte. Ihr werdet ernten, was ihr seid. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man sieht, den Anfang der Geburtswehen als zukünftig, aber doch gegenwärtig. Und warum es sein muss, denn Gott wird uns nicht, es ist nicht schuldig, uns häuslich einzurichten und Gesundheit zu geben und Gesundheit für alle unsere Kinder und ausgezeichnete Schulabschlüsse und Erfolg im Beruf bis zum 85. Lebensjahr, wo wir einschlafen zwischen den Decken, unter die Decken, ohne jemals Schmerzen gespürt zu haben. So geht es nicht. Wie sieht diese Ernte aus? Wie nah ist die Ernte? Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heilige Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollt ihr fliehen. Jetzt kommt dies große Bedrängnis, die nie dagewesene, beispiellose Bedrängnis, das gipfelt in der Erlösung selbst, in der Wiederkunft Christi. Der Herr Jesus redet zu einer jüdischen Zuhörerschaft über eine für sie unverkennbares Zeichen. Und übrigens, diese ist eine direkte Antwort auf ihre Fragen in Vers 4. Die jüdische Geschichte, kurz und bündig gesagt, wird sich wiederholen. Ein Zeichen, das eigentlich das Zeichen ist vom Anfang, vom Ende. Er verwendet die Wendung des Propheten Daniels, ein Terminus technicus, Gräuel der Verwüstung. Und als er das sagte, zu einer jüdischen Zuhörerschaft, boah, die haben ihr Ohrwaschel gespitzt. Denn für sie war die Gräuel der Verwüstung schon Vergangenheit. Für sie geschah Gräuel der Verwüstung im 2. Jahrhundert vor Christus. Als die Erfüllung der Prophetie von Daniel 8 und Daniel 11, dass ein griechischer König kommen würde. Und er würde die Anbetung Gottes aufhören lassen. Ein Gräuelbild oder Altar errichten im Tempel. Sich selbst vergöttern. und verlangen, dass alle jüdische Praktiken, alles, was riecht nach Glauben an Gott, abgeschafft wird, die Opfer und alles, und dass er vergöttert wird. Und wenn man ihn als Gott nicht ehrt, bezahlt man mit dem eigenen Leben. Aber wenn man Daniel 8 liest, sieht man, dass diese Prophezeiung, die ein paar hundert Jahre in Antiochus dem IV. Erfüllt wurde, Daniel schreibt dazu, das Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Es hat eine zukünftige Bedeutung noch. Ich will dir kundtun, was in der Zeit des Endes geschieht, schreibt er. Wir lesen wiederum in Kapitel 10 eine Botschaft für die Juden. Am Ende der Tage, schreibt er. Und hier, nachdem er redet von verschiedenen Feldzügen und Intrigen zwischen zwei hellenistischen Reichen, er redet von diesem letzten willkürlichen König, Antiochus. Aber was wird passieren durch einen Antiochus-ähnlichen König am Ende der Zeit? Das möchte ich zusammenfassen mit dieser Oberhitfolie. Dies sind bloße Bibelzitate von diesen Abschnitten am Ende des Buches Daniels. Zur bestimmten Zeit wird Antiochus der IV. Nach Süden ziehen und Streitkräfte von ihm. Sie werden das Heiligtum entweihen, das beständige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Und diejenigen, die sich am Bund gottlos handeln, wird er durch glatte Worte zum Abfall bringen. Schau mal, der große König kommt und dann geschah ein großer Abfall im Zusammenhang mit seinem Kommen. Und er wird sie verleiten und dann auf einmal sagt er, bis zur Zeit des Endes, denn es verzögert sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und der König, hier ein zukünftiger Antiochus, wird nach seinem Belieben handeln. Er wird sich erheben und sich groß machen gegen jeden Gott und über den Gott der Götter. Und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen und der König des Nordens wird ihn gegen ihn anstürmen. Zu jener Zeit wird Michael, der große Erzengel, auftreten. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie nie gewesen ist, was der Herr Jesus gerade beschrieben hat, aus der großen Drangsal. Und zu jener Zeit wird dein Volk, die Juden, errettet werden. Wie lange wird das dauern, das Ende? Zeiten. Eine halbe Zeit. Circa dreieinhalb Jahre wird es dauern. Und die Zeit wird gekennzeichnet von der verwüstenden Gräuel. Und so, was er sagt, es bedarf ein paar Stunden, das sorgfältig zu erklären, aber was er sagt, ist, schaut mal, Jünger, Daniels Prophetie war nicht erschöpft im 2. Jahrhundert vor Christus, sondern ein zukünftiger Antiochus der IV. Wird kommen. Und dieser kommende Fürst, Daniel 9, zur Zeit des Endes, wird abschaffen die Anbetung Gottes, wird alles entweihen, was nach Heiligkeit riecht, wird ein Altar bauen zu sich selbst und wird sich selbst als Gott proklamieren und seinen Platz nehmen, sozusagen, auf dem Thron Gottes. Und wenn das passiert, flieht von Jerusalem. Hin und wieder haben Herrscher göttliche Ehren an sich gerissen, als sie den politischen Vorteil nachjagten. Der erste, an den ich denke, ist Alexander der Große selbst. Und dann Antiochus, Epiphanes. Das heißt, sein Titel, den er selber gab, war Antiochus, Gott geoffenbart. Im Volksmund hieß er Antiochus Epimanes, das heißt Antiochus der Verrückte. Aber er führte viele Juden zum Abfall in Hellenismus. Und andere Juden, die ihm widerstanden, wurden geläutert, wie Daniel sagt. Die mussten mit eigenem Blut bezahlen für ihren Widerstand gegen ihn. Dann nach den verheerenden Auswirkungen der Bürgerkriege haben die Römer selbst versucht, Ruhe und Ordnung in ihrem großen Imperium einzuführen, zu stiften, durch
die Anbetung des Staates, die Anbetung des Kaisers. Und jeder, der mitmachte in diese vereinende Religion, diese Weltreligion, wurde dann restlos verfolgt. Viele Christen verloren und Juden verloren ihr Leben. In der Neuzeit von atheistischem Materialismus hat Hitler zum Beispiel den deutschen Staat verabsolutiert. Und jetzt in diesen Tagen des Nationalismus wird das von kleinen Völkern erfinden, große, grandiose Vergangenheitswerte, um die sie jetzt sich versammeln. Und Nationalismus vergöttert ihr Volk. Kommunismus war die Vergötterung des Staates und führte wiederum zur Unterdrückung der Gläubigen. Man sieht in der Gesellschaft immer wieder die gleiche Entwicklung, wie Politiker sich selbst auf die Stellung Gottes setzen wollen oder ihr System zum eigenen Vorteil. Aber überleg die Zukunft. Die Menschheit ist so weit weg von der Erkenntnis Gottes, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber der Mensch kann nicht lange ohne Hoffnung leben. An nichts zu glauben, zerstört den Menschen. Er braucht etwas, ein höheres Wesen, dem er dienen kann. Wenn der Mensch nicht mehr an Gott glauben kann, ist der Mensch selbst seine einzige Hoffnung. In der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, war Wissenschaft die Hoffnung. Aber der Mensch selbst wird einzige Hoffnung sein. Und der Mensch wird sich selbst zu Gott machen. Wenn es keinen Gott gibt, dann werden die Menschen gezwungen werden, das Höchste, was sie kennen, anzubeten, den Menschen selbst. Und wir eilen diese Zeit entgegen. Die Geschichte wird sich wiederholen. Ein Mensch steigt in eine wiederhergestellten Form des Römischen Reiches empor. Und um den Frieden zwischen Nationen zu sichern, wird er, wie Antiochus, die Anbetung Gottes einstellen und sich selbst zu Gott machen. Er wird die Anbetung des Menschen einführen, sich selbst als Gott ausweisen. Alle, die ihn nicht vergöttern, werden verfolgt. Und das ist, was wir lesen in Offenbarung 13. Die Nummer dieses Menschen ist was? 666. Und was ist 6? Das ist die Nummer des Menschen. Ein Mensch wird vergöttert. 666. 3 ist die Nummer Gottes. Ein Mensch macht sich Gott gleich. Und wenn er das tut, das ist das Zeichen, von dem die Jünger gefragt haben. Häufig Prediger haben gesehen Kriege, Hungersnot, Verfolgung und Abfall. Das ist das Zeichen. Und aus dem Grund, weil sie Matthäus nicht genau gelesen haben, haben sie immer wieder gedacht, Napoleon, Erster Weltkrieg, Mussolini, haben sie immer wieder in irgendeiner Gestalt den Antichrist gesehen. Aber Jesus sagt, nein, verführt euch nicht, lasst euch nicht verführen, wenn das Ende kommt. Ihr werdet es wissen. Es wird so klar sein, wie die Nase an manche Gesichter. Wenn der Gräuel der Verwüstung kommt, es ist Zeit zur Flucht. Wir lesen hier, Geschwister, nicht ein futuristischer Roman. Wir sehen Ansätze in unserer Gesellschaft. Gott wird geleugnet, die Ernte reift heran. Was ist der Gräuel der Verwüstung? Das ist, wenn der Mensch die Stellung Gottes an sich reißt. Als Gott Mensch wurde, wurde er bezeichnet als das Lamm. Aber wenn der Mensch Gott werden wird, bekommt er den Titel das Tier. Er will mehr als der Mensch sein. Er wird weniger als der Mensch werden. er wird zu einem Tier, einem sehr intelligenten, grausamen Tier, dessen Instinkt nur Zerstörung seiner Mitmenschen ist. War es schwierig zu reden über dieses Kapitel? Ich habe 6 Vorträge über dieses eine Kapitel gehalten und habe den Eindruck, dass ich nur die Oberfläche gekratzt habe. Das ist wirklich nicht möglich in 2 Vorträgen. Aber das ist, so wie ich meine, die erste Etappe der Antwort des Herrn auf die Frage, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Das Zeichen haben wir noch nicht gesehen, aber das Zeichen ist deutlich für gottesfürchtige Menschen in der Bibel geschildert. Das Zeichen ist Gräuel der Verwüstung.